Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Libyen. Aus der Umgebung von Tripolis werden heftige Gefechte gemeldet. Mehrere NATO-Staaten ziehen starke Verbände in Kreta zusammen. Wir fragen nach der strategischen Lage und berichten über Wut und Resignation schwarzafrikanischer Flüchtlinge in den Lagern in Tunesien. Außerdem, China mobilisiert mehr als 500.000 Sicherheitskräfte zum Schutz des Volkskongresses. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Die Kämpfe um die libysche Stadt Zawiya gehen weiter. Dabei stehen sich Truppen von Muammar Gaddafi und Gegner des Regimes gegenüber. In der Stadt, 50 Kilometer westlich von Tripolis, seien mindestens 30 Menschen getötet worden, sagte ein Arzt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Im Osten des Landes rückten Aufständische laut eigenen Angaben weiter vor und brachten die Ölhafenstadt Ras Lanuf unter ihre Kontrolle. Inzwischen haben die USA und andere NATO-Staaten starke Einheiten im Westen der griechischen Mittelmeerinsel Kreta zusammengezogen. An Bord der Schiffe seien rund 1200 Mann, berichtet das griechische Radio. Die UNO berichtet, dass bislang über 190.000 Menschen vor der Gewalt in Libyen außer Landes geflohen seien. Es seien aber noch immer tausende Menschen auf dem Weg zu den Grenzen Tunesiens und Ägyptens. In Jemen sind die Proteste gegen die Regierung weitergegangen. Laut Agenturberichten nahmen mehrere tausend Menschen an Kundgebungen teil. Die Demonstranten versammelten sich in mehreren Städten und forderten den Rücktritt von Präsident Saleh. Sie verlangten außerdem, dass ein Vorfall von gestern Freitag untersucht wird. Im Norden des Landes waren bei einer Demonstration 4 Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Proteste setzte die Regierung in der Hauptstadt Sanaa und in der Hafenstadt Aden den Betrieb an den Universitäten aus. In Algerien wollten Oppositionelle in der Hauptstadt Algier gegen Präsident Bouteflika demonstrieren. Aber Anhänger von Bouteflika verhinderten den Protestmarsch. Sie besetzten den Platz, auf dem sich die Demonstranten treffen wollten, und hinderten einen Anführer der Opposition daran, dorthin zu gelangen. Die Opposition in Algerien prangert steigende Lebenshaltungskosten und die hohe Arbeitslosigkeit an. In Oman hat Sultan Qaboos die Regierung umgebildet, dies schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Qaboos wechselte 2 Minister aus. Vor einer Woche hatte Sultan Qaboos 6 Ministerposten neu besetzt. Der Herrscher reagierte damit auf die Proteste aus dem Volk. Regierungskritiker verlangten politische Reformen. Erstmals demonstrierten heute auch Arbeiter eines Ölfelds. Sie verlangten vom Staat mehr Investitionen in ihrer Region. In Saudi-Arabien hat die Regierung ein Demonstrationsverbot bekräftigt. Es würde alles getan, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, berichtet das staatliche Fernsehen mit Berufung auf das Innenministerium. Zuvor hatte die schiitische Minderheit kleinere Protestkundgebungen abgehalten. In Ägypten sind in 2 Büros der Staatssicherheit Brände gelegt worden. Wer die Brände legte, ist unklar. Augenzeugen berichteten, die Polizei habe das Feuer entfacht, um belastende Dokumente zu vernichten. Die Polizei hingegen erklärte, Bürger seien für die Brände verantwortlich. Heute ist am Rande der ägyptischen Hauptstadt Kairo ein Gebäude der Staatssicherheit in Flammen aufgegangen. Gestern wütete ein Feuer im Gebäude der Staatssicherheit in der Küstenstadt Alexandria. In China hat Ministerpräsident Wen Jiabao den jährlichen Volkskongress eröffnet, wo tausende Abgeordnete die Pläne der chinesischen Regierung absegnen. In seiner Rede sagte Wen, das wichtigste Ziel im kommenden Jahr sei, dass die Preise nicht mehr so stark steigen würden, denn das sei ein großes Problem für viele Bürger. Zudem will Wen Jiabao die Sozialausgaben erhöhen. Und laut einem Bericht des Finanzministeriums will China auch für die innere Sicherheit mehr ausgeben. In den letzten Tagen hatte die chinesische Opposition im Internet erneut zu Protesten aufgerufen. Auf der A1 in der Region Solothurn-Bern und auf der A2 in Basel-Landschaft ist es zu kilometerlangen Staus gekommen. Zwischen der Verzweigung Herkingen und Kirchberg standen die Autos auf einer Länge von 35 Kilometern. Und auf der A2 in Basel-Landschaft bildete sich ein Stau von 10 Kilometern. Der Schweizer Skirennfahrer Carlo Janka hat den Riesenslalom von Kranjska Gora gewonnen. Dies nur 10 Tage nach seiner Herzoperation. Einzelheiten von Juliette Schild.
Carlo Janka gewann in Slowenien knapp 200stel Sekunden vor Alexis Peintureau aus Frankreich. Dritter wurde Ted Ligety aus den USA. Anja Persson hat die Abfahrt der Frauen im italienischen Tarvisio gewonnen. Die Schwedin siegte vor der Amerikanerin Lindsay Vonn und vor Elisabeth Görgl aus Österreich. Dank dem 2. Platz sicherte sich Lindsay Vonn den Sieg in der Abfahrtsgesamtwertung. Beste Schweizerin war Marianne Abterhalden auf Platz 8. An der nordischen Ski-WM in Oslo haben die Österreicher das Teamspringen gewonnen auf der großen Schanze. Silber holten die Norweger, Bronze die Slowenen. Die Schweizer waren nicht am Start. Über 30 Kilometer der Frauen im Langlauf gab es einen Doppelsieg für Norwegen. Therese Johaug gewann vor Marit Björgen. Dritte wurde die Polin Justina Kowalczyk. Die Schweizerin Silvana Bucher lief auf den guten 19. Platz. Und noch Leichtathletik, da hat Irene Busterla den uralten Hallenschweizer Rekord gebrochen im Weitsprung. An der Hallen-EM in Paris sprang sie auf 6,71 Meter, 2 Zentimeter weiter als Meta Antonen vor 37 Jahren. Busterla qualifizierte sich damit für den Final von morgen. Auch der Schweizer Sprinter Cedric Nabe kämpft morgen um eine Medaille. Er schaffte es über 60 Meter in den Final.
Das Wetter. In der Nacht ziehen verbreitet Nebel- und Hochnebelfelder auf und im Osten ziehen Wolken vorbei. Morgen sorgt die Bise dafür, dass sich der Hochnebel mit einer Obergrenze bei 1500 Metern halten kann. In den Alpen und im Süden ist es oft sonnig, die Temperatur im Norden 4 bis 8, im Tessin mit Nordföhn bis 16 Grad. Am Montag ist es im Norden und in den Alpen, abgesehen von Hochnebelfeldern, ziemlich sonnig bei 7 Grad. Im Tessin fällt lokal etwas Schnee, die Temperatur erreicht 5 Grad.
Die große Halle im Jasminduft oder warum der chinesische Volkskongress Angst hat vor ein paar Spaziergängern. Kampf um Sauja entscheidet eine Vorstadt von Tripolis über Gaddafis Schicksal, eine strategische Sicht. Und?
Nous les Noirs, nous on sait plus que on est là fait là-bas. Tout le travail est gâté, nous l'argent tout, ils ont pris. On est obligé de rentrer à la maison ou ailleurs.
In Libyen gibt es für uns keine Zukunft mehr. Stimmen von schwarzafrikanischen Flüchtlingen im Lager von Shusha. Dazu ein Schwerpunkt. Und schließlich Wolken im Cyberspace, Datenwolken und was sie bringen. Mehr als 500.000 Sicherheitsleute sollen es sein insgesamt, wenn man alle Aufgebotenen zusammenzählt. Von den paramilitärischen Verbänden über Polizei und Stadtwächter bis zu den Freiwilligen der Nachbarschaftskomitees. Unter diesen enormen Sicherheitsvorkehrungen wurde der Nationale Volkskongress heute in Peking eröffnet. 3000 Abgeordnete sind in die chinesische Hauptstadt gepilgert, um in der großen Halle des Volkes 10 Tage lang zu beraten. Doch was haben sie überhaupt zu sagen? Ich fragte unseren Korrespondenten Urs Mauf.
Von der Verfassung her ist der Nationale Volkskongress eigentlich das oberste Staatsorgan. Aber die Realität ist natürlich eine andere, weil ebenfalls von der Verfassung her die kommunistische Partei Alleinherrscherin in diesem Land ist. Und das heißt eben, dass in der Praxis der Volkskongress ein Marionettenparlament ist. Die Aufgabe der Delegierten ist, Vorlagen, die im Auftrag der Partei erarbeitet worden sind und von der Partei intern bereits abgesegnet sind, nochmals abzunicken. Immerhin muss man sagen, dass dieses Jahr die Delegierten eine große Aufgabe haben, weil es um den 12. Fünfjahresplan geht und damit soll wirklich die Wirtschafts- und Sozialpolitik während der nächsten 5 Jahre bestimmt werden.
Die muss abgenickt werden, sagen Sie. Und doch gab es im Umfeld und Vorfeld dieses Kongresses offenbar Protestkundgebungen gewissermaßen nach arabischem Vorbild.
Da muss ich präzisieren, also es hat Aufrufe zu Protesten gegeben, Aufrufe im Internet, aber eben Proteste mit, wenn Sie so wollen, chinesischen Merkmalen, also nicht Proteste wie in den arabischen Staaten. Es wurde dazu aufgerufen, ohne Parolen zu schreien, einfach mit Spazierengehen zu protestieren. Und das macht es auch so schwer, etwas über die Ausmaße zu sagen, weil weder ausländische Journalisten noch hiesige Polizisten natürlich wissen können, wer wegen des Protests und wer wirklich nur zufällig bei den Treffpunkten in den verschiedenen angegebenen Städten war.
Und die Journalisten, die das beobachten wollten, die wurden mit aller Härte davon abgehalten?
Das kann man wohl sagen. Also es wurden wirklich zahlreiche Journalisten, ausländische Journalisten kontrolliert, weggewiesen, teilweise auch vorübergehend festgenommen und mindestens einer auch brutal zusammengeschlagen. Zudem wurden die Regeln für ausländische Medienschaffende wieder stark verschärft. Ab sofort brauchen wir zumindest theoretisch selbst für Interviews auf der Straße wieder Bewilligungen. Und zudem wurden noch viele von uns, auch die Korrespondentin vom Schweizer Fernsehen übrigens, konkret mit der Verhaftung und Ausweisung aus China bedroht, falls sie morgen Sonntag auf neue Aufrufe zu solchen Jasmin-Spaziergängen hin sich in einem dieser Straßen zeigen lassen sollte.
Warum reagiert das Regime derart nervös? Fühlt es sich bedroht von diesen paar Spaziergängern?
Ja, da muss man einfach sehen. Also einerseits China, dieses Wirtschaftswachstum, das ist ja enorm. Es hat aber Millionen von Chinesen in kurzer Zeit zu einem fast unglaublichen Anstieg des Lebensstandards verholfen. Zugleich hat es aber auch sehr, sehr starke soziale Spannungen hervorgerufen. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind in China im Moment so stark wie sonst nur in einigen afrikanischen Ländern. Zudem herrscht seit Monaten eine starke Inflation vorab bei den Lebensmittelpreisen. Das ist schlimm für die Unterschichten, die einen großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel eben ausgeben müssen. Und es ist auch bekannt, dass es buchstäblich jeden Tag an mehreren Orten in diesem riesigen Land zu kleineren Tumulten kommt, meist wegen korrupten lokalen Beamten.
Das heißt, die Herrschenden sind sich sehr wohl bewusst, dass hier ein Potenzial für Unruhen da ist.
In der Tat, also Regierungschef Wen Jiabao hat heute in seinem Rechenschaftsbericht, den er ablegen musste, das sehr konkret mehrmals angesprochen. Er hat gesagt, der Kampf gegen die Inflation hätte absolute erste Priorität, weil das eben für soziale Instabilität sorge. Und er hat auch gewettert gegen andere Phänomene, die immer wieder Ärger beim Volk hervorrufen. Er hat die illegalen Enteignungen von Bauernland und die ebenso illegalen Zwangsräumungen und Zerstörungen von kleinen Häusern im Privatbesitz gebrandmarkt. Das machen immer wieder lokale Behörden, die dann zusammen mit Baufirmen für ihren eigenen Profit und für den Profit eben dieser Baufirmen im großen Stil Neubausiedlungen dahinstellen.
Und dieser Volkskongress, der jetzt zusammengetreten ist, hat er irgendwelche Antworten auf die drängenden Fragen auf der Traktatenliste?
Ich denke schon, also die Hauptaufgabe ist ja eben, also dieser Fünfjahresplan und die Ziele dieses Fünfjahresplans, die sind ganz klar. Also das Wachstum, das enorme Wachstumstempo bisherige soll abgebremst werden zugunsten von nachhaltigerem Wachstum. Und mit nachhaltig ist eindeutig auch die Sozialpolitik und die Umwelt gemeint. Die Wirtschaft soll grüner werden und es soll ein Sozialausgleich hergestellt werden durch die Erhöhung der Mindestlöhne landesweit und durch eine neue Steuerpolitik. Und die neue Haupttriebskraft der Wirtschaft soll statt wie bisher Exporte und Investitionen in Industrie und Infrastruktur vermehrt der Binnenkonsum sein. Voraussetzung dafür wäre natürlich eine Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung, weil solange die sozialen Netze hier nicht tragfähig und wirklich fest sind, solange werden die Chinesen eben weiterhin ihr Geld auf die hohe Kante legen, statt zu konsumieren.
Das klingt alles wunderbar, aber ist eine so radikale neue Sozial- und Wirtschaftspolitik überhaupt durchsetzbar?
Es sind auf jeden Fall Schritte in die richtige Richtung, aber es stimmt natürlich, also es läuft auf ein eigentliches Umpolen der Wirtschaft hinaus. Das sind gewaltige Aufgaben. Ob das wirklich in 5 Jahren geschafft werden kann, nun, das muss man halt abwarten.
Die Einschätzung unseres China-Korrespondenten Urs Morf in Peking.
When are now taken refuge inside the mosque and there is fighting outside the mosque.
Eine Reporterin von Sky News berichtet aus dem Schutz einer Moschee im Zentrum von Zawiya von heftigen Schießereien. Das war heute Vormittag und die Stadt westlich Tripolis gilt als Hochburg der Aufständischen, ist aber offenbar stark bedrängt von Gaddafi-treuen Truppen. Und sie ist nur einer der Schauplätze in einem immer erbitterten Kampf um Gelände und Ressourcen, wie mir der Nahostexperte Viktor Kocher sagte, der für die NZZ die Lage verfolgt.
Mir scheint, wir müssen jetzt in der Logik eines Bürgerkriegs anfangen zu denken. Das Land ist offensichtlich Ost-West geteilt. Es gibt zwar keine richtige Front in der Mitte, aber es gibt ein breites Band an der großen Syrte, irgendwo zwischen Marsa Brega, Ras Lanuf, diese Gegend, wo immer wieder punktuell Gefechte auftreten. Und dann haben sie im Westen Gaddafis Hochburg mit Tripolis, der Hauptstadt, und Sirte, seiner Heimatstadt, und einzelnen anderen Städten, wo immer wieder Volksproteste aufflammen, wie offenbar heute in Zawiya, etwa 30 Kilometer westlich von Tripolis.
Sind das völlig unabhängige Schauplätze der Kämpfe oder ist irgendein strategischer Zusammenhang erkennbar?
Wenn man strategisch denkt, dann geht es einerseits um die großen Städte natürlich und um eine souveräne Basis und andererseits um strategische Ressourcen. Und ich denke, hier geht es ums Erdöl. Wichtig ist ganz sicher eben diese Gegend von Marsal Brega und Ras Lanuf. Dort sind die zwei wichtigsten Ladehäfen für libysches Erdöl. In Brega ist zugleich die große Raffinerie im Osten, aus der sich der ganze Osten des Landes, und das heißt heute eben das ganze Gros der aufständischen Bevölkerung im Osten rund um Benghazi, alimentiert. Man könnte sicher sagen, wenn Gaddafi es fertig brächte, dann würde er dringlich diese Ladehäfen und vor allem eben diese Raffinerie militärisch besetzen, um seinen Gegnern die Treibstoffzufuhr abzuschneiden. Damit hätte er sie wahrscheinlich ziemlich bald in die Knie gebracht.
Aber gerade im Osten scheint er auf erbitterten Widerstand zu stoßen bei diesem Vorhaben. Kann man sagen, in aller Vorsicht, die Dynamik ist zugunsten der Aufständischen im Moment?
Ich finde es schwer, eine letztliche Dynamik abzuleiten. Was klar ist, ist, er hat die Kräfte nicht, um im Osten entscheidende militärische Operationen zu lancieren. Er liefert dort nur eine Art Hinhaltegefechte, einzelne Luftangriffe und sendet wieder einmal ein paar Panzer oder Kanonen vor. Er kann aber nicht mehr schweres Gerät und vor allem nicht mehr Mannschaft hinbringen, weil er diese Mannschaft im Westen braucht. Denn wenn wir von Zawiya reden, Zawiya ist nicht nur eine Art Vorort von Tripolis, sondern da steht außerhalb der Stadt die zweite große Raffinerie eben im Westen des Landes. Und Gaddafi kann es sich offensichtlich nicht leisten, eine Bevölkerung in der Stadt zu haben, die Aufstand spielt, während daneben seine wichtigste Treibstoffressource steht. Deshalb nehme ich an, er wirft im Moment das Gros seiner beschränkten Kräfte darauf, die Stadt Zawiya unter Kontrolle zu bringen. Und wenn er das dann zustande bringt, dann ist anzunehmen, dass er das Gros der Kräfte dann ostwärts schieben wird. Und dann nehme ich auch an, dass es den Aufständischen schlecht geht, denn wenn man ihre Kräfte ansieht, dann sind die äußerst schlecht organisiert und auch sehr schlecht ausgerüstet.
Die internationale Gemeinschaft hat in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Sanktionen beschlossen oder Verschärfung von Sanktionen sogar beschlossen. Hat das irgendeinen Einfluss?
Es ist natürlich ein sehr klares politisches Signal, aber wenn Sie Gaddafi zuhören, der hat ja seinem Volk und der Welt gewissermaßen erklärt, er sei die Inkarnation des libyschen Volks, deshalb könne er nicht abtreten und deshalb könne man ihn nicht unter Druck setzen. Also er wird sicher sitzen bleiben, solange er überhaupt nur kann.
Und die Truppenzusammenzüge jetzt in den letzten Tagen und Stunden eigentlich vor allem von NATO-Staaten auf Kreta, also in relativer Nähe zu Libyen, wie passt das ins Bild?
Das sind ganz sicher Drohgesten, die ganz bewusst aufgezogen werden, um Gaddafi klarzumachen, dass es eine militärische Option gäbe. Bloß lässt sich Gaddafi nicht blöffen. Er weiß sehr genau, dass der Westen als erstes eine bindende Resolution des UNO-Sicherheitsrats haben muss, die die Grundlage eben für Zwangsmaßnahmen unter Artikel 7 der UNO-Charta liefert. Und ohne so etwas wird sicher Präsident Obama nicht dabei sein und europäische Kräfte erst recht nicht.
Und sowas ist weiterhin unwahrscheinlich?
Es ist nicht unwahrscheinlich, aber es braucht seine Zeit. Und in dieser Zeit, nehme ich an, will Gaddafi eben im Westen des Landes möglichst viel unter Kontrolle bringen und dann nach Osten marschieren.
Die Einschätzungen von Viktor Kocher von der NZZ. An der Grenze in Tunesien funktioniert inzwischen eine Luftbrücke. Viele der aus Libyen geflohenen Gastarbeiter haben darüber ihre Heimatländer erreicht. Einige 10.000 Flüchtlinge allerdings bleiben in der Nähe des Grenzübergangs Ras Ashdir blockiert. Neben Flüchtlingen aus Bangladesch sind das vor allem Männer aus Schwarzafrika und ihre Hoffnung, bald nach Hause zu kommen, ist gering. Von Ras Ashdir berichtet Daniel Voll.
Die tunesischen Soldaten öffnen das Grenztor für einen kurzen Moment. Rund 3 Dutzend Männer passieren, schwer beladen mit Koffern und Decken. Libyen liegt hinter ihnen, Tunesien haben sie noch nicht ganz erreicht. Die Flüchtlingskolonne staut vor der Zollkontrolle, das dauert. Doch daran haben sich Hirali Chabin und die anderen jungen Männer dieser Gruppe längst gewöhnt. Tagelang hat der junge Mann aus Ghana vor dem libysch-tunesischen Grenzübergang gewartet, jetzt fühlt er sich in Sicherheit. In Tunesien und unter dem Schutz der Vereinten Nationen.
I think I'm safe here with the help of United Nations here. Right now I'm happy small, but before I was very scared. I don't think that I will reach here, because I thought that they could have killed me before I reach here.
Die letzten Tage in Libyen fürchtete Hirali Chabin um sein Leben, ähnlich wie Yusuf aus Somalia. Er führt in Tripolis einen Laden, der Ende vergangene Woche geplündert wurde. Als er die Plünderer stoppen wollte, berichtet Yusuf, bedrohten sie ihn mit einem Gewehr. Schwarzafrikaner seien überall gefährdet, auch im Gebiet von Gaddafis Gegnern, weil sie dort für Söldner gehalten würden, sagt Hirali Chabin. Dabei seien sie nur nach Libyen gekommen, um Geld zu verdienen. Doch damit ist es im Moment sowieso vorbei, auch für Shams Mohammed. 3 Jahre hat er in Zawiya auf dem Bau gearbeitet, doch das türkische Bauunternehmen hat den Betrieb eingestellt. Das türkische Management und die türkische Belegschaft sind heimgereist. Nur die Schwarzen sind geblieben. Für Schwarze gibt es in Libyen keine Zukunft mehr, sagt Shams Mohammed. Keine Arbeit, kein Geld.
Nous les Noirs, nous on sait plus que on est là fait là-bas. Tout le travail est gâté, non l'argent tout, ils ont pris. On est obligé de rentrer à la maison ou ailleurs pour aller chercher un autre pays.
Es bleibt nur die Flucht nach Hause. Ein Glück für ihn, dass Ghana die Heimreise organisiert hat. An der Grenzstation Ras Ashdir wartet bereits der Konsul aus Tunis und führt die ganze Gruppe durch die Zollkontrolle.
Have you all your passports? Everybody have your passports?
Okay. Slowly. In Djerba steht ein Flugzeug schon bereit. Doch Ghana ist unter den afrikanischen Ländern ein Einzelfall, vermutet Johann Heffing, der stellvertretende Notfallkoordinator der UNO. Die meisten Länder südlich der Sahara würden wohl kaum Flugzeuge nach Tunesien schicken, um ihre Bürger heimzuholen.
For many sub-Saharan African countries is not necessarily as easy as for example for Egypt, much closer by and maybe more immediate possibilities to evacuate them.
Eine Luftbrücke ins nahe Ägypten sei viel einfacher. Darum werden wohl Tausende von Flüchtlingen aus Schwarzafrika noch länger im Lager von Shusha bleiben, knapp 10 Kilometer hinter der libysch-tunesischen Grenze. Zum Beispiel Yusuf. Der junge Mann aus Somalia steht auf einem Hügel und schaut über die Zeltstadt, die in den letzten Tagen aus dem Sand geschossen ist. Wo soll er hin?
Wallahi, Somalia und Libyen tausam. Man kann irja, yani, wala yqdar Somalia wala yqdar Libya. Fi kan yani Somalia shirt ana bedun amna.
Aus Somalia ist er vor dem Bürgerkrieg geflüchtet nach Libyen, wo es Arbeit gab. Inzwischen ist die Lage dort ähnlich wie daheim. In beiden Ländern findet er keine Sicherheit.
Das war eine Reportage von Daniel Voll. Und hier ein Hinweis. Die Armut hier ist sehr, sehr groß, weil die Lebenskosten zwar gestiegen, aber die Löhne nach der Krise gesunken sind, sagt Ulle Schmidt, Schuldenberaterin in Tallinn. Estland hat seine wirtschaftliche Rosskur hinter sich und eine ungewisse Zukunft vor sich. Morgen wählt das nördlichste Land im Baltikum ein neues Parlament. International, unsere außenpolitische Wochensendung berichtet aus dem jüngsten Euroland, und zwar morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Cloud Computing. So heißt ein neues Schlagwort in der Informatikszene. Cloud Computing war auch das große Thema an der Computermesse CeBIT in Hannover, die heute zu Ende ging. Worum es geht? Unternehmen speichern ihre elektronischen Daten nicht mehr lokal, sondern lagern sie aus ins Internet, wo die Daten dann eine Art Wolke bilden. Deshalb das Wort Cloud. Der Vorteil: Mitarbeiter können immer und überall auf Unternehmensdaten zugreifen. Der Nachteil: Die Sicherheit der Daten in der Wolke ist nebulös. Dennoch investieren IT- und Telekomfirmen ins Cloud Computing. Denn das Geschäft hat Potenzial. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Ein neuer Megatrend sei im Anflug, der die ganze Informatikindustrie in ein neues Zeitalter führt. Die Möglichkeiten von Cloud Computing seien eigentlich unbegrenzt. So grenzenlos wie das Internet, jubelt die Branche.
Cloud Computing stellt wirklich eine Art industrielle Revolution dar, in dem Sinn, dass man damit beginnt, Rechenleistung massenhaft produzieren zu können.
Bruno Messmer berät Geschäftskunden für seinen Arbeitgeber, die Swisscom. Die Telekom-Firma ist in wenigen Jahren eine der größten IT-Dienstleistungsfirmen der Schweiz geworden. Begonnen hat es damit, dass Firmen ihre eigenen Datacenter zu Swisscom auslagerten, dann Server nur noch bei der Swisscom mieten wollten und die Telekom-Firma für das Nutzen der Netze zwischen Server und Firmensitz bezahlten. Jetzt kommt neu Cloud Computing, die Datenspeicherung in der Wolke, dem Internet hinzu. Unternehmen können schnell und flexibel Rechenleistungen und Speicherplatz für ihre Geschäftsdaten beziehen, weltweit rund um die Uhr. Auf Abruf gewissermaßen. Verlockend. Zum Beispiel für die Firma GMC. Sie ist seit vielen Jahren in der Druckbranche verankert, unterstützt mit spezialisierten Lösungen weltweit Firmen, Kontoauszüge, Rechnungen oder maßgeschneiderte Werbebroschüren zu erstellen, zu drucken und zu verschicken. Ein großer Teil des Arbeitsaufwandes konzentriert sich auf wenige Tage, Ende des Monats. Da zeigten sich die Vorteile von Cloud Computing sehr deutlich, sagt Hans-Rudi Jörg.
Und so bezahlt man wirklich nicht mehr für die ganze Infrastruktur, sondern man bezahlt eigentlich 1% einer Leistung, die hinten in der Wolke, sagen wir, bereitsteht für 100 andere zusätzliche Benutzer.
Neue Technologien, Standardisierung und Automatisierung in der IT, das sind die Treiber dieser Entwicklung. Das wirtschaftliche Potenzial von Cloud Computing sei enorm, sagt Hans-Rudi Jörg.
Lösungen, die früher eigentlich nur große und größte Firmen anschaffen und betreiben konnten, diese Lösungen können verfügbar gemacht werden, eben auch für kleine und mittlere Unternehmen.
Allerdings dank Cloud Computing, im grenzenlosen Internet Daten speichern, da stellen sich Fragen zur Sicherheit solcher Geschäfte. Früher wussten Unternehmen genau, wo ihre Daten, eben zum Beispiel Kontoauszüge oder Rechnungen, gespeichert, weiterverarbeitet wurden. Beim Cloud Computing ist das anders. Rolf Oppliger, Dozent für Informatiksicherheit an der Uni Zürich, sieht daher noch viele Grenzen beim Auslagern von Unternehmensdaten ins Internet.
Was man nicht wegkriegt, ist, dass der Dienstleistungserbringer quasi im Besitz ist dieser Daten und grundsätzlich auf diese Daten auch zugreifen kann. Insofern ist und bleibt es dort dann eine Vertrauensfrage. Will man diesem Dienstleistungserbringer vertrauen, dass er diese Daten nicht missbraucht oder eben nicht? Und das muss man von Cloud Computing absehen.
Erst in ein paar Jahren wird es möglich sein, auch sensible Daten effizient zu verschlüsseln, dass sie im Internet sicher gespeichert werden können. Und das ist Voraussetzung dafür, dass Cloud Computing ein Massenmarkt werden kann. Bruno Messmer auf der anderen Seite erkennt darin gerade für seinen Arbeitgeber, die lokal verankerte Swisscom, eine gute Geschäftschance.
Gerade für viele Schweizer Unternehmen ist es entscheidend, ob diese Daten irgendwo in der Welt gelagert sind und verarbeitet werden oder ob das auch aus der Schweiz heraus geschieht.
Technologisch ist Cloud Computing heute also Realität. Wirtschaftlich mag es für Unternehmen durchaus attraktiv sein. Das Geschäft mit dem Auslagern von Unternehmensdaten ins grenzenlose Internet, in die Wolke, ist unbestritten zu einem attraktiven Spielfeld aller Großen der Informatikbranche geworden. Langfristig. Kurzfristig, aus Sicht der Kunden, kennt das Geschäft aber noch zahlreiche Grenzen.
Charles Liebherr von der CeBIT. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.